Ja, zunächst möchte ich noch herzlich danken für die Einladung hierher zu dieser Pfingstkonferenz. Seit ich im Ruhestand bin, kann ich über meine Termine etwas freier verfügen, bin nicht mehr verpflichtend gebunden an das Pfingstmissionsfest in Liebenzell, wo ich jahrelang gleichsam dienstverpflichtet war. Jetzt heute bei Ihnen habe mich gefreut auf diesen Tag, auf den Dienst und auf die Begegnung. Heute Vormittag der Text, den ich herausgesucht habe aus Römer 8, 14 bis 17. Ich lese am Anfang diesen Text. Paulus schreibt, denn welche der Geist Gottes treibt, andere Übersetzungsmöglichkeit, die vielleicht sogar zu bevorzugen ist, wer sich vom Geist Gottes leiten oder führen lässt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi. Wenn wir denn mit ihm leiden, damit wir auch zur Herrlichkeit erhoben werden. Eine Leitfrage für heute Vormittag und auch für heute Nachmittag, ich kündige es schon an, ist die Frage, was sind die Wirkungen des Heiligen Geistes? In vielen Sprachen ist ja der Begriff Geist auch verwendbar oder übersetzbar als Hauch oder Wind oder Luft. Lauter Dinge, die wir direkt nicht sehen. Ich sehe die Luft nicht, aber die Wirkung, denn von ihrem Sauerstoffanteil lebe ich. Wir sehen den Wind nicht, aber wir sehen seine Wirkung. Und so ist auch die Frage beim Heiligen Geist, den wir nicht sehen. Wie nehmen wir ihn wahr an seiner Wirkung beziehungsweise an seinen Wirkungen? Und auf die Frage, was wirkt der Heilige Geist, könnten wir ein Bündel von Antworten geben, ein Bündel von Aussagen. Ich habe es vorher gedacht, als wir das Glaubensbekenntnis gesprochen haben, ist ja auffallend, der zweite Artikel ist der Lebenslauf von Jesus. Da kommt fast nichts über seine Wirkung. Nur der Lebenslauf, bis auf die letzte Aussage, von dort wird er kommen zu richten. Der dritte Artikel, Heiliger Geist, zählt die Wirkungen auf. Gleich ein Bündel von Wirkungen in der Erklärung oder im dritten Teil des Glaubensbekenntnisses. Unter anderem ist auch bei den Wirkungen von den Gaben zu reden. Das mache ich heute Vormittag und heute Nachmittag nicht. Warum nicht? Die 50 Jahre im aktiven Dienst und in der Mitarbeiterschaft haben mich gelehrt persönlich, dass im Blick auf den Heiligen Geist zu viel über die Gaben geredet und auch gestritten wird und andere Wirkungen vernachlässigt werden. Und das halte ich für eine Fehlentwicklung bei dieser Thematik. Wenn Sie das anders sehen, habe ich damit gar kein Problem. Was sind die Wirkungen des Heiligen Geistes? Der Vers 14, der sehr bekannt ist, welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder, ist ein gewisser Brückenvers oder ich sage auch ein Scharniervers, wie ein Scharnier zwei Teile zum Beispiel einer Tür verbindet. Im Abschnitt davor spricht Paulus von den Veränderungen im Leben. Der Heilige Geist wirkt Lebensveränderung. Ich lese diesen Vers 13, der unserem Text vorausgeht. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben müssen. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Fleisches tötet, so werdet ihr leben. Denn welche der Geist Gottes treibt in dieser lebensverändernden Kraft, die nach außen wirkt. Und das ist natürlich auch Thema, Wolfgang, dass du gefragt hast, wenn die Kirche, Gesellschaft, wie prägen wir Gesellschaft mit? Durch verändertes Leben in der Kraft des Heiligen Geistes. Ähnlich formuliert es Paulus im Galaterbrief, wo er von der Frucht des Geistes spricht und diese den Werken des Fleisches gegenüberstellt. Die Frucht des Geistes, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Keuschheit. Seit vielen Jahren vermisse ich in dieser Linie neben Sanftmut auch die Hartmut. Also der Heilige Geist mit seiner Wirkung nach außen. Und da haben wir jetzt dieses Begriffsfeld, das Sprachfeld bei Paulus. Dies geschieht durch den Heiligen Geist. Wir können jetzt hineingehen in die Evangelien, dort ist das etwas anders formuliert. Wenn Jesus die Jünger in die Nachfolge ruft, das heißt ja in die Schülerschaft. Die Jünger waren Lehrlinge. Und was macht der Lehrling? Der schaut beim Meister ab, wie er es macht. Und das braucht manchmal auch Zeit. Bevor ich mich entschieden habe, Theologie zu studieren, ging mein beruflicher Weg gezielt in eine andere Richtung. Ich war am technischen Gymnasium. Und da hatten wir auch Werkstattunterricht. Unter anderem auch Schmieden, also mit IE. Schmieden. Und unser Werkstattmeister hat uns gezeigt, wie sich die Farben verändert, wenn man das Feuer, das Eisen aus dem Feuer nimmt, das dann so langsam abkühlt, wie sich dann die Farben verändert. Und wenn die Farbe Kirsch kommt, dann muss man das Eisen abkühlen im Wasser. Das Dumme war, nur der Meister hat die Farben erkannt. Wir nicht. Keiner hat gesehen, wann Kirsch kommt. Wenn wir es oft genug gemacht hätten, hätten wir es gesehen. Glaube bedeutet Nachfolge. Jesus nachahmen. Und das braucht Zeit und das gelingt auch nicht. Aber dann leben wir auch durch die Gabe des Heiligen Geistes aus der Vergebung. Das ist ja eine Wirkung, die der dritte Artikel aufzählt. Die Wirkung nach außen, dann aber nach diesem Scharniervers, die Wirkung nach innen. Und das soll jetzt der Schwerpunkt sein. Die Wirkung nach innen, nämlich im Verhältnis zum Vater. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Kinder des Vaters, hier Gottes Kinder. Und das ist in diesem Kapitel 8 ja ganz besonders auffallend, der trinitarische Aspekt, wie hier immer wieder Vater, Sohn und Heiliger Geist in Verhältnis zueinander stehen. Die Wirkung des Heiligen Geistes ändert das Verhältnis, die Einstellung zum himmlischen Vater. Und da möchte ich jetzt 4 Themen kurz ansprechen. Das erste, die Kindschaft. Die Gegenüberstellung Geist von Sklaven und Geist von Kindern. Ich habe es gleich trinitarisch formuliert. Der Heilige Geist wirkt durch den Glauben an Jesus die Gewissheit der Kindschaft. Der Heilige Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und dann nennt Paulus eine Folge, wenn wir Gottes Kinder sind, dann keine Furcht mehr vor Gott. Der Knecht hat Furcht vor seinem Herrn. Besser gesagt, nicht der Knecht, sondern der Sklave. Ein Sklave in der Antike hatte keine Rechte. Und das heißt, sein Herr konnte mit ihm tun, was er wollte. Keine Furcht, wenn wir Kinder sind. Das ist ja jetzt immer ein bisschen schwierig. Was bedeutet das Furcht, wenn zum Beispiel Luther im kleinen Katechismus bei der Erklärung der 10 Gebote formuliert, wir sollen Gott fürchten und lieben. Was ist das für eine Furcht, die hier angesprochen ist? Ich denke, wir müssen es wirklich verstehen als Ehrfurcht und als Respekt vor dem Gott, der allmächtige Gott ist, der Schöpfer Himmels und der Erde. Und da kann es ja einem schon den Atem verschlagen, wenn es dann heißt, vor diesem Gott keine Furcht im Sinne von Angst, weil wir seine Kinder sind. Es gibt ja schon auch in unseren weltlichen Verhältnissen zwischen Eltern und Kindern schon auch eine gewisse Atmosphäre des Respekts, hoffe ich wenigstens. Etwas wäre falsch, wenn es Angst wäre. Ich erzähle dazu ein kleines Beispiel aus meiner Jugend. Ich hatte mit meiner Schwester eine kleine Verfolgung durchs Haus. Wir haben uns öfter geschwisterlich gestritten. Und meine Schwester stürzt in die Wohnung, schlägt die Tür hinter sich zu. Da waren drei Glasscheiben und ich dahinter und eine ging kaputt. Jetzt, meine Eltern waren bei einer Hochzeit, nicht? Was tun, um den Zorn des Vaters zu besänftigen? Wir haben einen Karton genommen und darauf geschrieben, jede Aufregung verkürzt das Leben. Das hatte zwei Vorteile. Erstens, hinter dem Karton sah man die kaputte Scheibe nicht. Und zweitens, es hat den Zorn besänftigt. Und so ging alles gut aus, ohne größeren Rabatz. Gott macht's anders. Gott macht's anders. Durch Jesus Christus macht er uns zu Kindern. Und ich denke, da haben wir die Parallele in 1. Johannes 4, dem großen Kapitel über die Liebe Gottes, wo Johannes schreibt, Furcht ist nicht in der Liebe. Also Ehrfurcht, Respekt vor dem heiligen Gott, dem Allmächtigen, dem Schöpfer, ja, aber keine Angst. Wir sind Kinder. Wir sollen Gott fürchten und lieben. Das zweite, das Gebet. Auch das ist doch hoffentlich bei uns so, dass Kinder und Eltern miteinander reden, oder? Ich erinnere mich an meine ersten Vorträge an meine Söhne. Da habe ich sie vor mir auf den Tisch gesetzt. Die saß auf dem Stuhl. Und dann habe ich ihnen erklärt, was fürs Leben so wichtig ist. Ich glaube, sie haben es damals noch nicht verstanden, es war noch ein bisschen zu früh. Aber Eltern und Kinder reden miteinander, das gehört auch zu uns. Übrigens, wir sind schon schöpfungsmäßig darauf angelegt. Bedenken wir nur, wie unser Kopf aufgebaut ist. Der ist aufgebaut auf Beziehung und Gespräch mit unserem Gegenüber. Der Heilige Geist führt zum Gebet, und zwar zu einem Gebet der Liebessprache zwischen Kind und Vater, Abba, Vater. Ein paar Anmerkungen dazu. Hier dürfen wir Nachahmer Jesu sein, der uns gelehrt hat, Vater mein. Ah, typisch mitteleuropäisches Publikum, es ist brav. Vater unser. Der Heilige Geist verbindet die Glaubenden zu einem gemeinsamen Gebet. Übrigens, der Heilige Geist hat eine höchst verbindende Kraft. Das wird mir heute Nachmittag noch einmal wichtig sein, sehr wichtig. Der Heilige Geist hat eine höchst verbindende Kraft. Er lehrt uns, gemeinsam zum selben Vater zu beten, Vater unser. Und dann das Gebet, das Jesu in Gethsemane gesprochen hat, in dieser höchst angespannten Situation, wo Jesus eben dieses kindliche Abba wählt. Abba, Vater, alles ist dir möglich, aber nimm doch diesen Kelch von mir, aber nicht wie ich will. In einer schwierigen Situation, eigentlich einer Klagesituation, sagt Jesus, Abba. Nun, der seelsorgerliche Aspekt, dass ja immer wieder Menschen sagen, ich kann das nicht. Die Gründe, die mir bisher begegnet sind, sind doppelter Natur. Der eine Grund ist, ich kann zu dem allmächtigen Gott doch nicht Vater sagen. Erschwerend kommt hinzu, dass man diesen Vater nicht sieht. Und viele tun sich dann mit der Jesus-Anrede leichter, weil man sich Jesus doch eher vorstellen kann. Neulich sagte jemand, er könnte sich vorstellen, dass Jesus ausgesehen hat wie ich. Das kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Vor allem, wenn ich vor dem Spiegel stehe. Also, und der andere seelsorgerliche Aspekt, dass Menschen sagen, meine persönlichen Vatererfahrungen sind so schlecht. Und das nicht nur Frauen, auch Männer. Dass, wenn ich Gott mit Vater anrede, diese Erinnerungen bei mir hochkommen. Da, wo wir uns mit dieser Anrede schwer tun, klar machen, der allmächtige Gott wird unser Vater durch Jesus, ein unglaubliches Geschenk. Jesus schenkt uns hier die Geschwisterschaft. Geschwisterschaft mit ihm und dadurch Kindschaft zu Gott. Und wer sich schwer tut mit dieser Anrede, der kann auch beten, dass ihm Gott das schenkt, dass er das kann. Und wenn das schwerfällt, vielleicht ein kleiner Trost. Es geht ja bei der Dreieinigkeit um die Dreieinigkeit und nicht um die Dreineidigkeit. Ich bin zutiefst überzeugt, dass der Vater kein Problem hat, wenn wir im Gebet namentlich Jesus anreden. Wir sollen uns klar machen, wenn der dreieinige Gott ist, dann rufen wir grundsätzlich die Dreieinigkeit an, egal wen wir anreden. Ich habe für mich folgendes Bild geprägt: Im Himmel, die Dreieinigkeit sitzt in einem Großraumbüro. Vater, Sohn und Heiliger Geist sitzen im Großraumbüro. Und sie haben das Gebetstelefon immer auf Lauthören geschaltet. Das heißt, spreche ich Jesus an, hört die Dreieinigkeit und bei allen anderen auch. Ich denke, auch hier sollen wir Dreieinigkeit konsequent denken. Und dann ist der Vater nicht neidisch, wenn wir den Sohn ansprechen im Gebet. Und wir sollen uns im Klaren sein, unser Gebet richtet sich an den dreieinigen Gott. Das Dritte. Sind wir Kinder, so sind wir auch Erben. Das ist in sich stimmig und logisch. Kinder sind ja in der Erbfolge die, die zuerst kommen. Die kommen vor dem Ehepartner, aus Verwandtschaftsgründen, wenn man es nicht in einem Erbe regelt. Kinder sind auch Erben. Allerdings müssen wir auch den Unterschied bedenken. Wir werden nicht Erben nach dem Tod des Erblassers. Das wäre ja was. Da könnten wir lange warten. Nein, und da sprengen sich die Bilder, die haben immer auch Punkte, wo es nicht passt. Und das ist so ein Punkt, eben der Tod des Erblassers, den gibt es hier nicht. Und auch hier wieder die trinitarische Formulierung. Sind wir Kinder, so sind wir Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi. Weil wir Geschwister von Jesus sind, direkte Erblinie vom Vater zu den Kindern, sind wir Miterben mit Jesus. Freilich die Frage nach dem Wann, das Wann im Vollsinn des Wortes, gibt es erst in Zukunft. Das ist ein zukünftiger Aspekt. Da steht noch aus für uns. Wir haben dieses Erbe noch nicht im vollen Sinne. Und was ist dieses Erbe? Wir sind Teil, wir werden Teil von Gottes ewigem Reich. Ich habe hier im Klammerpsalm 73 geschrieben, wo ein Psalmbeter in großer persönlicher Not, vermutlich eine schwere Krankheit, von der er auch nicht geheilt wird, aber dann dieses dennoch am Ende, dennoch bleibe ich stets an dir, du hältst mich bei meiner rechten Hand, du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nicht nach Himmel, Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott, meines Herzens Trost und mein Teil. Und da haben wir auch diesen Erbaspekt. Mein Teil. Gott ist mein Teil. Ich bekomme einen Anteil an Gott. Unglaublich. Der Hintergrund für die Rede im Alten Testament ist, dass das Land Israel ist Gottes Land, das Gott Israel zum Erbe gibt. Nicht zum persönlichen Besitz, sondern zum Erbe. Und dieses Verständnis hat sich dann übertragen und zieht sich auf diese Weise durch die Bibel und gilt dann auch für den Aspekt der Ewigkeit. Auch hier formuliert Jesus mit einem anderen Bild. Er sagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Ich gehe in den himmlischen Immobilienmarkt und bereite für euch Wohnungen. Ha, das ist doch tröstlich bei den heutigen Immobilienpreisen, oder? Vor allem die himmlische Immobilie kostet nichts. Nur den Glauben. Aber da wird arm und reich sein, vermutlich sogar auf gleicher Fläche. Nein, ich will es nicht ausdehnen. Es ist ja interessant, dass die Bibel solche Bilder nicht ausschmückt. Ja? Aber wenn Sie je zu knabbern haben an der aktuellen Immobiliensituation, trösten Sie sich, es gibt eine himmlische. Und wer lieber das Bild aus der Landwirtschaft will, da sage ich gerne, darf ich Schwäbisch sagen? Ich könnte es vielleicht auch übersetzen dann. Ich habe ein Äckerle im Himmel. Erben. Wir sind Erben. Erben Gottes und Miterben Christi. Mit Jesus. Und ein vierter und letzter Aspekt. Die Gemeinschaft mit Jesus. Erbe zukünftig, das haben wir noch nicht. Wir sind noch nicht in der himmlischen Immobilie. Aber was gilt jetzt? Die Gemeinschaft mit Jesus. Und diese entspricht zunächst dem Leben des irdischen Jesus und kann deshalb Leiden einschließen. Wenn wir denn mit ihm leiden. Ich habe zur Kenntnis genommen, im nächsten Jahr wird Referent Jassir Erik sein, der kann hier etwas dazu erzählen. Er hat es erlebt mit seinem Elternhaus, mit seinem Stammeshintergrund in Afrika, was es bedeutet, wenn man zum Glauben kommt, was das an Leiden bedeuten kann. Bei uns ist das noch nicht in der Weise ausgeprägt, aber durch die Geschichte der Kirche wissen wir, dass es immer und immer wieder der Fall war, dass Menschen wegen ihrer Gemeinschaft mit Jesus auch in die Leidensgemeinschaft mit Jesus geführt wurden. Es fiel vorher der Satz, dass Pfingsten der Geburtstag der Kirche ist. Und da kam es ganz schnell zum Leiden der ersten Christen. Der Apostel, Petrus im Gefängnis, Paulus, geschlagen, Verhöre, gefangen nach Rom, immer wieder. Und wir haben das nicht in der Hand, was bei uns in unserem Land zukünftig sein wird. Ich mache da keine Prognosen, aber das kann dazugehören, das sagt Paulus hier. Aber dann auch das andere, nämlich wieder dieser zukünftige Aspekt, damit wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Das ist das Ziel, das wir vor Augen haben, zur Herrlichkeit erhoben. Und ich möchte schließen mit dem Wort, passend auch zur Himmelfahrt, aus Johannes 12, ein Wort von Jesus Christus spricht, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Und diese Hoffnung gibt der Heilige Geist in uns. Und darum möchte ich noch in einem Gebet zum Abschluss bitten. Herr Jesus Christus, unglaublich, was du uns schenkst. Wir sind Geschwister. Wir sind deshalb Erben. Der allmächtige Gott ist unser Vater. Wir sind berufen zur Gemeinschaft mit dir. Und ich bitte für uns alle, wirke in uns diese Gewissheit. Amen.